Mit Gerhard Leitner. Der umstrittene Corona-Impfstoff AstraZeneca darf weiter verimpft werden. Das hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA mitgeteilt. Hintergrund für die Überprüfung des Vakzins waren mehrere Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen haben die Länderchefs von Berlin und Bayern vor weiteren Öffnungsschritten gewarnt. Das Ganze bei der ersten regulären Frühjahrskonferenz der Ministerpräsidenten in Berlin. Eva Ellermann fasst zusammen.
Wir müssen aufpassen, dass aus der dritten Welle in der Corona-Pandemie keine Dauerwelle wird, sagte Markus Söder nach dem virtuellen Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die Inzidenzen stiegen, der Impfstoff fehle. Deutschland befinde sich in einer außerordentlich schwierigen Situation, so die Diagnose von Söder und Müller. Beide sprachen sich dafür aus, den russischen Impfstoff Sputnik V möglichst bald zuzulassen und schon jetzt mit dem Hersteller zu verhandeln. Impfstoff, der in der EU produziert werde, solle auch vorrangig in der EU verimpft werden, so ihre Forderung.
Dass Corona endgültig in Europa angekommen ist, das haben wir vor genau einem Jahr in Italien drastisch erlebt, in Bergamo. Leichen werden von Militärlastwagen abtransportiert. Diese Bilder haben sich fest in das Gedächtnis eingebrannt. Den heutigen Donnerstag hat Italien zum nationalen Gedenktag an die Covid-19-Todesopfer bestimmt. Elisabeth Ponkratz berichtet.
Bei der Zeremonie in Bergamo in der Lombardei machte Ministerpräsident Mario Draghi deutlich, wofür die Stadt stehe. Dieser Ort ist ein Symbolort für die Trauer einer ganzen Nation. Genau vor einem Jahr hatten Militär-LKWs die Toten in andere Regionen gebracht. Zu viele waren kurzer Zeit an dem heimtückischen Coronavirus gestorben. Draghi erinnerte daran, welch schreckliche Tage die Menschen erlebt hatten, die nicht einmal mehr die Möglichkeit bekamen, ihre Toten zu beweinen. Zuvor hatte der Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori, klargemacht, dass seine Stadt nun auch ein Symbol der Wiederaufstehung sein wolle. Der heutige Tag soll ein Zeichen der Hoffnung sein. In unmittelbarer Nähe eines großen Krankenhauses wird ein Gedenkwald an die Corona-Opfer erinnern. Der Ministerpräsident pflanzte symbolisch eine Linde. Zuvor hatte er am Friedhof der Stadt einen Kranz niedergelegt. In Italien sind seit Ausbruch der Pandemie weit mehr als 100.000 Menschen gestorben. Zu Beginn hat es besonders die Lombardei und dort Bergamo schwer getroffen. Momentan steigen die Neuinfektionen wieder an. In vielen Regionen gelten deshalb erneut strenge Ausgangsbeschränkungen. Vielerorts sind die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Landesweit finden einzelne Veranstaltungen im Gedenken an die Corona-Toten statt.
Große Erwartungen, aber auch Angst habe der Kölner Kardinal Wölki vor der Veröffentlichung des zweiten Gutachtens zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs beim Erzbistum Köln gehabt. Wölki war schwer in die Kritik geraten, weil er ein erstes Gutachten zurückgehalten hatte. Heute nun wurde das zweite vorgestellt. Aus Köln Friederike Müllender.
Knapp eine Stunde lang haben die Gutachter ihre Ergebnisse vorgestellt. Belastet wurde dabei unter anderem der bereits verstorbene Kardinal Meißner. Er soll in seiner Zeit als Erzbischof von Köln 24 Mal gegen Kirchenrecht verstoßen haben. Diese sogenannten Pflichtverletzungen beziehen sich nach Angaben des Anwalts Gerke auf 14 dokumentierte Fälle von sexueller Gewalt gegen Minderjährige. Dem amtierenden Hamburger Erzbischof Stefan Heese werfen die Gutachter Pflichtverletzungen in 11 Fällen vor. Der derzeitige Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki soll seinen Pflichten im Umgang mit Missbrauchsfällen in keinem Fall verletzt haben. 5 Monate lang hatte sich die Anwaltskanzlei mit den Akten beschäftigt und dabei eine, so wörtlich, desaströse Aktenführung und eine große Rechtsunkenntnis der Verantwortlichen festgestellt. Der Schutz des Rufs der katholischen Kirche habe im Vordergrund gestanden. Bei Verfehlungen von Laien habe es dagegen kein Fehlverhalten gegeben, sondern rasche Kündigungen.
Immerhin hat Kardinal Wölki nach der Vorstellung des Gutachtens Konsequenzen gezogen und 2 Geistliche vorläufig aus dem Kirchendienst entlassen.
Taten wiegen schwerer als Worte und daher möchte ich auch aus der Situation dieser Stunde heraus und auch auf der Grundlage dessen, was ich hier gerade gehört habe, Weihbischof Schwaderlapp und Herrn Offizial Assenmacher mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Aufgaben entbinden.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg soll es wieder eine Maskenpflicht für Grundschüler geben. Sie soll ab nächster Woche gelten. Knut Bauer in unserem Landtagsstudio, was ist darüber hinaus bekannt?
Das Ganze geht auf eine Initiative des baden-württembergischen Staatsministeriums zurück. Kultusministerin Eisenmann ist zwar noch geschäftsführend im Amt, aber das wird sie in wenigen Wochen abgeben. Sie hat das Heft des Handelns also nicht mehr in der Hand. Und wie wir jetzt aus Regierungskreisen hören, will man angesichts der steigenden Neuinfektionen den Gesundheitsschutz auch an den Grundschulen verbessern. Ab nächsten Montag sollen Lehrkräfte und Schüler daher auch an Grundschulen Masken tragen müssen. Die Grundschüler sind ja seit Anfang der Woche vom Wechselunterricht in den Regelbetrieb zurückgekehrt. Und es gibt dort kein Abstandsgebot, weil man sagt, die kleinen Kinder können sich nur ganz schwer daran halten. Dass es aber gleichzeitig in den Grundschulen keine Maskenpflicht gibt, das stößt auf immer mehr Unverständnis. Beispielsweise beim Städtetag Baden-Württemberg oder bei der Bildungsgewerkschaft GEW. Auch sie berichtet von immer mehr Lehrkräften an den Grundschulen, die sich für eine Maskenpflicht aussprechen. Das soll also dann ab Montag tatsächlich der Fall sein. Und eine Änderung ist auch geplant beim Wechselunterricht an den weiterführenden Schulen. Hier soll Wechselunterricht möglich sein, um die Abstandsregeln einhalten zu können.
Die Osterferien rücken näher und da darf man zumindest mal von Sonne und Wärme träumen. So manch einer geht noch einen Schritt weiter, zum Beispiel in den Stuttgarter Flughafen rein und dann sind es nur noch ganz wenige Schritte nach Mallorca, wenn man erstmal im Flieger sitzt. Aber mitten in der Corona-Krise nach Mallorca fliegen? Dazu zwei interessante Zahlen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt auf der Insel leicht über 20, in Stuttgart bei 63,2, also mehr als dreimal so hoch. Vom Stuttgarter Flughafen ist heute wieder eine Maschine in die Sonne gestartet. Der Bericht von Dahan Cengiz.
Nachdem bekannt wurde, dass die Insel kein Risikogebiet mehr ist, habe es einen Ansturm bei den Buchungen gegeben, sagt Eurowings. Für die Osterferien habe das Unternehmen bundesweit 300 Flüge zusätzlich organisiert. Die Maschine heute ab Stuttgart war nicht ganz ausgebucht. Rund 100 Fluggäste waren es. Viele sind geschäftlich unterwegs, etwa weil sie auf der Insel Ferienwohnungen vermieten. Diese Urlauberin freut sich auf ein paar Tage Sonne.
Also hier ist es ja, die Zahlen sind eher gerade schlecht und auf Mallorca sind gerade gut. Also ich habe keine Bedenken.
Viele Reisebüros am Stuttgarter Flughafen sind geschlossen. Jaus Aslan von Schwabenlandreisen hat dagegen geöffnet. Nach Mallorca wollen jetzt wieder mehr, berichtet er.
Es ist zwar keine große Buchungswelle, aber ein Hype. Die Leute wollen fliegen. Das einzige Problem, was an der Geschichte ist, dass die Hotels noch nicht in Mallorca bereit sind. Also es sind momentan wenige Hotels da, aber in den nächsten 10 Tagen werden dann die Hotels nachrüsten und die dann für den deutschen Markt buchbar sein.
Alle, die heute von Stuttgart nach Mallorca geflogen sind, haben sich vorher testen lassen. Denn die spanischen Behörden verlangen bei der Einreise einen negativen Corona-Test. Dieser Mann war schon letztes Jahr zu Corona-Zeiten auf der Insel und fliegt jetzt wieder hin.
Wir hatten das bei dem letzten Mal, wo das aufgemacht hat, auch schon gemacht und haben uns da eigentlich in Mallorca sicherer gefühlt als hier. Also das Einzige, wo ich jetzt irgendwie ein geringes Risiko sehe, dass irgendwas passiert, ist quasi der Flug.
Die Reiselust der Menschen ist umstritten. So sagte etwa Thomas Strobel, Innenminister von Baden-Württemberg. So sehr man sich eine Rückkehr zur Normalität wünsche, seien alle gut beraten, ihre Reiseeuphorie zu bremsen.
Nach dem Felssturz bei Kestert am Mittelrhein Anfang der Woche soll nun am Samstag kontrolliert gesprengt werden. Ein Bahnsprecher sagte, alle anderen Verfahren seien verworfen worden. SWR-Reporter Andreas Griesam.
Die Geologen befürchten den Angaben zufolge, dass sich weiteres Felsgestein ablöst. Teilweise hätten sie viele tiefe Spalten und Risse in dem Schiefergestein entdeckt. Schon heute haben sie Löcher in den Felsen gebohrt, teils bis zu 4 Metern tief. Dort soll dann Sprengstoff deponiert und am Samstag gezündet werden. Voraussichtlich müsse dafür die Schifffahrt, eventuell der Bahnverkehr auf der linksrheinischen Strecke und der Autoverkehr auf der B9 zwischen St. Goar und Bad Salzig eingestellt werden. Die Bahn konnte auch noch nicht genau sagen, in welchem Zeitraum gesprengt werden soll. Rund 1500 Kubikmeter Fels sollen gelockert werden, also nochmal rund 4000 Tonnen Gestein.
Und dann war da noch
Gruselalarm in Waldshut-Tingen. Schuld war der missglückte Versuch eines jungen Mannes, seine Haare rot zu färben. Das hat nicht so richtig geklappt. Vielleicht hätte er einfach zu Hause bleiben und nicht auf die Straße laufen sollen. Was dann passiert ist, berichtet SWR-Reporterin Rebecca de Boer.
Das rote, zähflüssige Färbemittel tropfte dabei noch von seinem Kopf, unter anderem auf seinen Oberkörper. Weil Vorbeigehende das Mittel für Blut hielten, riefen sie besorgt die Polizei. Die konnte allerdings nach genauerer Betrachtung entwarnen. Der 26-Jährige wurde schließlich vorsorglich medizinisch untersucht. Man wolle ausschließen, so die Polizei, dass der Mann Haarfärbemittel verschluckt habe.